Und dachte ich, okay, Transparenz, Kommunikation, Führung, da hast du doch schon mal was von gehört. Und das nimmt sowohl den Menschen in dieser Feuerwehr die Unsicherheit, als auch mir gibt es eben die Sicherheit, dass ich alles nach bestem Wissen bedenke. Also ne, bedenken heißt eben nicht immer sofort tun.
Eigentlich unser Zentrum unseres Podcasts im Prinzip, das hat sich jetzt auch geändert. Wir sind jetzt in Zeiten, in denen die allgemeine Wirtschaftslage irgendwie eine andere ist. Und wie wirkt sich das eben auf unsere moderne Arbeitswelt aus? Dann kam schon dieser Satz so an der Kaffeemaschine. Ja, also das ist halt unsere letzte Chance.
Aber nur weil der Druck da ist, heißt das noch lange nicht, dass Menschen den Schluss daraus ziehen, sich verändern zu müssen.
Wenn ich jetzt den Lean-Gedanken hätte, wir sind Waste in dieser Rolle.
Also Sicherheit ist ja nichts Absolutes, sondern das ist ja auch ein graduelles Thema. Das sind alles so Dinge, die in dem Scarf-Modell deutlich sichtbar werden.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Holger.
Hallo Alex. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt.
Das hast du wirklich schon lange nicht mehr gesagt. Ich aber genauso. Es ist schon gefühlt geologische Zeiträume her.
Ja, tatsächlich war es am 23. Januar, dass wir die letzte Wertstoffsammler-Episode veröffentlicht haben. Aber das ist halt auch schon ein Weilchen, da wir uns ursprünglich immer vorgenommen hatten, jeden Monat was zu veröffentlichen, hinken wir da ein wenig hinterher. Warum ist das eigentlich so?
Warum ist das so? Ich würde mal behaupten, dass wir gut im Futter, nein, also gut im Arbeitsfutter stehen. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber ich bin gerade sehr stark eingebunden und ich weiß, es ist eine total schlechte Ausrede, weil wir das früher vielleicht gar nicht so viel weniger waren, aber zumindest ist es meine persönliche Wahrnehmung, dass ich sehr eingebunden bin.
Ja, bei mir nicht mal nur beruflich, sondern auch ehrenamtlich habe ich ja noch eine neue Herausforderung angenommen. Beruflich stelle ich fest, dass ich momentan eher noch einen Auftrag mehr annehme, weil ich mir ja nicht sicher sein kann, ob es nicht der letzte ist. Denn die wirtschaftliche Lage macht ja auch vor unserem Metier nicht mehr Halt. Und
ja,
ich kenne viele Menschen, sowohl Freiberuflerinnen und Freiberufler als auch angestellt Arbeitende, die gerade Angst um ihre Arbeit haben.
Ja.
Oder um ihr Einkommen.
Aber bevor wir da eintauchen, ich würde nochmal einen Schritt zurück. Du hast es so mit so einem Halbsatz eigentlich nur so erwähnt. Ich meine, wir hatten ja über deine beruflichen Nebentätigkeiten ja schon mal im Speziellen ja auch mal gesprochen. Deswegen für die, die hier bei uns regelmäßig zuhören, werden das ja durchaus wissen. Aber also man könnte ja sagen, dass du sozusagen jetzt ganz oben an der Feuerwehrleiter angekommen bist, mal dieses Bild zu nehmen.
Wenn man in klassischen Aufstiegsszenarien denkt, dann ist das so. Tatsächlich bin ich seit März Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr hier in Wedel.
Piu, 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 piu.
Hey. So aus dem Nichts heraus, genau. Also was ist aus dem Nichts heraus? Also von einem Mitglied dieser Feuerwehr ohne besondere Funktionen, abgesehen davon, dass ich jetzt halt ja so Sonderfunktionen wie Leitung des Teams Öffentlichkeitsarbeit und Presse wart hatte oder Pressesprecher, ergab es sich, dass wir eine neue Wehrführung suchten und am Ende den Ausschlag gegeben, warum ich das gemacht habe, ist, hatte eine Zufriedenheitsumfrage, die wir unter allen Mitgliedern dieser Feuerwehr gemacht haben. Und da haben wir sie gefragt, was sie sich denn eigentlich von einer neuen Wehrführung, einem neuen Wehrführer, einer neuen Wehrführerin wünschen. Und da kamen so Themen hoch wie Transparenz, Kommunikation, Führung und eben nicht, naja, wir suchen Menschen, die besten FeuerlöscherInnen und dieser Welt. Und dachte ich, okay, Transparenz, Kommunikation, Führung, da hast du doch schon mal was von gehört. Und ja, dann hat es mich halt einfach gereizt, das jetzt dann mal zu tun. Und so bin ich jetzt übertragen tatsächlich der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit 100 und 10 ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleuten in der Einsatzabteilung, ja, plus dann noch Jugendfeuerwehr plus Ehrenabteilung. Und das ist herausfordernd. Aber es macht, wow, Riesenfreude, weil ich eben, ja, auch nach meiner Wahl festgestellt habe, dass viele Menschen innerhalb unserer Feuerwehr, aber auch außerhalb der Feuerwehr mich da toll unterstützen und dann
super
macht das eben auch Laune, wenn man, ja, Rückhalt hat.
Es kommt natürlich die Gretchenfrage. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dem Daniel Duppel, das hatten wir, glaube ich, im November, wenn mich nicht alles täuscht, der ja aus dieser coachenden Rolle heraus oder beratenden Rolle heraus dann auch in die Führungsrolle reingegangen ist. Und ich glaube, mich ungefähr erinnern zu können, dass er sowas gesagt hatte, naja, also das ist eine ganz andere Perspektive, irgendwie, die ich auch bewusst irgendwie so gewählt habe. Und ich glaube, er hat sogar so locker irgendwie gesagt, naja, weißt du, von der Seitenauslinie immer klug zu scheißen, ist immer super einfach, wenn du mal selber drin steckst, ist es eine ganz andere. Jetzt in deine Richtung gefragt, hast du auch schon so eine Erfahrung gemacht oder ist es dafür einfach noch zu frisch?
Nee, es ist so, wie Daniel das sagt, wenn du dann tatsächlich in dieser Führungsposition bist, dann ist es eben nicht mehr so leicht zu sagen, pass mal auf, das kann ich dir jetzt empfehlen, sondern du musst, ja, halt dann selber unter Unsicherheit entscheiden beispielsweise. Ja? Also wenn du an der Seite stehst, dann kannst du der Führungskraft, die du da begleitest, coachst, sagen, ja, das ist halt nicht immer einfach mit der Unsicherheit. Und wenn du sie aber selber spürst, dann weißt du, dass es nicht einfach ist. Und, ja, musst du aber trotzdem erwarten, alle von dir, dass du eine Entscheidung triffst.
Ja.
Was mir hilft, ist tatsächlich mein beruflicher Hintergrund und die Art und Weise, wie ich arbeite. Also ich sehe, egal was ich anfasse und welches Problem ich mir schnappe, da hängen halt gleich 10 bis 20 andere Probleme dran. Jetzt könnte ich darunter zusammenbrechen und sagen, um Gottes Willen, das schaffe ich ja alles nie. Ja. Stattdessen nehme ich diese Probleme, schreibe sie auf, bringe sie in eine Reihenfolge und arbeite sie in dieser Reihenfolge ab und kann es locker aushalten, wenn dann halt einige Themen weiter unten auf dieser Liste stehen. Und das kommuniziere ich eben auch ganz offen, dass, ja, ich sage, pass auf, das habe ich mitgenommen, aber das ist halt jetzt noch nicht dran. Und siehe da, mit dieser offenen Kommunikation und der Transparenz über die Reihenfolge der Aufgaben fahre ich da ganz gut. Mhm. Und das nimmt also sowohl den Menschen in dieser Feuerwehr die Unsicherheit, als auch mir, ja, gibt es eben die Sicherheit, dass ich alles nach bestem Wissen bedenke.
Ja.
Also ne, bedenken heißt eben nicht immer sofort tun.
Ist doch ein Lehrstück für so Menschen wie Product Owner zum Beispiel, die ja auch vor einem riesengroßen Wust an Tätigkeiten da stehen und auch ganz viel Zuruf bekommen, was denn jetzt irgendwie das Wichtigste ist und unter dieser Last ja auch manchmal gerne irgendwie nicht zerbrechen, aber zumindest sehr leiden. Eigentlich ist es doch ein Paradestück dafür, genau das zu sagen. Ja, das stresst natürlich, aber ich bringe es in eine sinnvolle Reihenfolge, vielleicht sogar unter einer gemeinschaftlichen Einschätzung. Das muss ja nicht nur ich alleine machen vielleicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Situation ist. Aber ich mache das transparent, dass wir eins nach dem anderen machen. Und dann führt das auch zur Zufriedenheit, auch wenn der Einzelne vielleicht sein Thema, das weiter unten liegt, irgendwie vielleicht sogar nicht unbedingt mit der geballten Faust, aber doch nicht gerade froh ist, dass es so weit unten ist. Aber, ja, allein die Transparenz führt in der Gesamtheit dazu, dass es eine Klarheit irgendwie gibt, die zu einem höheren Maß an Zufriedenheit irgendwie sorgt, als es die Intransparenz gemacht hätte, wo man sagt, wann wird denn Punkt XYZ jetzt denn endlich mal angegangen? Das ist doch sowas total Wichtiges und irgendwie habe ich das Gefühl, es schmeißt es da irgendwo rein und kein Mensch beachtet es irgendwie so.
Ja. Und noch viel wichtiger als, wann wird denn dieses Thema angegangen, ist die Frage, ja, wann wird das denn mal fertig? Und das ist etwas, woran wir eben auch gerade arbeiten, dass wir Dinge mal abschließen. Und, ja, da ist eben die Voraussetzung, erstmal zu fokussieren. Und ich habe das mit meiner Führungsrunde gemacht. Also ne, eine Feuerwehr ist hierarchisch aufgebaut. Also wir haben die Wehrführung. Das ist mein Stellvertreter und ich. Und darunter haben wir eine Zugführung, also mit 2 Zugführern und 2 Stellvertretern. Die sind alle männlich besetzt, deswegen darf ich das so sagen. Und dann haben wir darunter die Gruppenführung, jeweils auch eine Gruppenführerin oder ein Gruppenführer mit Stellvertretung und dann kommt die Mannschaft. So, und mit
ich habe rausgehört, da habt ihr auch Damen.
Ja, und mit der, also auch in der Gruppenführung haben wir sie auch. Genau.
Ja, genau.
Und Zugführung und Wehrführung ist halt so der der Kern der Menschen, wo wir uns jetzt mal zusammensetzen regelmäßig und sagen, okay, welche Themen wollen wir denn gemeinsam voranbringen und welche Themen parken wir halt weiter nach hinten? Und da sind wir eben auch von dieser Zufriedenheitsumfrage ausgegangen und haben jetzt 3 Themen uns ausgesucht. Wir sind 6 Leute, 3 Themen, jeweils doppelt besetzt, und da arbeiten wir jetzt gerade dran und haben das auch kommuniziert, dass das die 3 Themen sind, die jetzt für uns die Fokusthemen sind, und alles andere stellen wir erstmal hinten an. Und auch da gilt es eben für alle, das hilft, wirklich dieses eine Thema sich dann mal vorzunehmen und eben auch schrittweise abzuschließen. Also wir haben das Thema Ausbildung, ein Kollege und ich, und da haben wir jetzt mal ein erstes Konzept veröffentlicht. Jetzt geht es darum, zusätzlich zu diesem Konzept mal so einen Themenkatalog und Ausbildungsthemen zu erarbeiten. Da sind wir heute Abend dann dran und machen einen Workshop mit Interessierten aus der Feuerwehr, und so geht es halt schrittweise und sichtbar voran. Ne? Also es gibt dieses Konzept, das ist veröffentlicht, es gibt jetzt diesen Themenkatalog, an dem wird gearbeitet, und so haben wir immer so Zwischenergebnisse, die wir eben dann auch in die Mannschaft zurückspielen.
Ja. Ja. Ein öffentliches Backlog, das jeder angucken kann.
Genau. Ja, ich habe einen Newsletter wieder eingeführt, den gab es zu Corona-Zeiten schon mal. Ja, als Mitglied dieser Feuerwehr das Ganze eben immer aus der Mannschaftsperspektive bisher betrachtet. Und da hatte ich auch manchmal das Gefühl, na, wenn ich bei so einem Dienstabend war, da wurden ja auch dann viele Dinge verkündet. Und wenn du nicht da warst, dann hast du diese Informationen nicht bekommen. Oder deine Gruppenführung hat dann das, was dort eben verkündet wurde, nochmal schriftlich zusammengefasst und dann an die Gruppe verteilt. Das hat aber jede Gruppe für sich gemacht. Also das heißt, wir hatten viel Arbeit für die Gruppenführungen und eben keine Einheitlichkeit in der Informationsweitergabe. Jetzt schreibe ich im Wesentlichen diesen Newsletter, eben mit Unterstützung aller, die Themen dazu beitragen. Den gibt es dann alle 2 Wochen vor jedem Hauptdienst. Und damit sind alle gleichermaßen informiert. Ab dem nächsten Dienst werde ich das auch so machen, dass ich dann eben nicht mehr die Dinge, die in dem Newsletter sowieso schon mal veröffentlicht wurden, dann auch noch in Teilen vorlese, sondern meine einzige Frage an dem Abend, wenn dann alle zusammenkommen, wird sein, gibt's noch Fragen zum Newsletter?
Bin immer gespannt.
Und dann haben wir mehr Zeit für das, was nämlich in der Feuerwehr auch wichtig ist, nämlich Kameradschaft.
Ja.
Das ist eben auch ein Ergebnis aus dieser Zufriedenheitsumfrage, dass die Kameradinnen und Kameraden sich eben noch mehr Zeit wünschen für das Miteinander. Was eben manchmal auch zu kurz kommt, aufgrund der vielen Tätigkeiten, die wir haben und der hohen Anzahl an Einsätzen, die wir mittlerweile haben.
Okay.
Und dann kann ich damit auch nochmal mehr Raum geben.
Also jetzt muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, das ist eine freiwillige Feuerwehr, das ist keine Berufsfeuerwehr. Das heißt also, die vielen Einsätze und die vielen Tätigkeiten, die ihr neben den Einsätzen habt, finden ja in der Freizeit statt und ist nicht euer Hauptberuf.
Richtig, und das ist manchmal sehr herausfordernd, wenn man im April 3-stellige Einsatzzahlen vorweist.
Wow.
Okay. Und das ist halt auch nochmal für Führung sicherlich nicht einfacher, weil ich eben niemandem eine Gehaltserhöhung geben kann. Führung in der Feuerwehr basiert eben darauf, dass ich den Menschen in dieser Feuerwehr ein Umfeld schaffe, gemeinsam mit den anderen, sodass sie sich dort wohlfühlen und ihre Aufgaben professionell abarbeiten.
Ja, ja.
Ohne dass ich ihnen da jetzt irgendetwas für geben könnte, außer diesem Helfergehen, was wir alle haben. Ich kann ihnen da keine Goodies für geben, kein Gehalt, keine Gehaltserhöhung, kein Firmenwagen oder was auch immer.
Ja, klar.
Das macht es nochmal schwieriger, ja.
Ich habe es mal nebenher, weil du das gerade so beiläufig gesagt hast, mal versucht in meinem Kopf zusammenzurechnen. Das ist ja im Schnitt fast jeden Tag ein Einsatz, oder? Den ihr da jetzt schon hattet.
Ja, also ich kann ja mal gucken, wie viele wir jetzt tatsächlich aktuell haben. Ja, wir liegen aktuell bei 153.
Na gut, da würde ich sagen, das sind sogar mehr.
Was ja bei der Feuerwehr noch hinzukommt, ist, dass Führung ja auch noch 2 Aspekte hat. Also wir haben einmal die Führung im Dienstbetrieb, also ne, wenn wir alle 2 Wochen zu unseren Hauptdiensten zusammenkommen, um zu üben, oder wenn wir Sonderdienste machen oder wir jetzt so ein Ausbildungskonzept erarbeiten. Also da haben wir ein Führungskonzept, was sehr nah an dem ist, was ich in mittleren bis großen Unternehmen vorfinde. Und daneben haben wir natürlich noch das Führungskonzept im Einsatzfall. Und Da gelten andere Regeln. Also wenn ich dort Einsatzleitung mache, dann wird da auch nicht mehr groß diskutiert, sondern dann wird nach dem gehandelt, was die Einsatzleitung an Befehl vorgibt. Das Spannende ist halt, dass es gar nicht so einfach ist für Menschen in Feuerwehren, also gerade in freiwilligen Feuerwehren, das beides sauber auseinanderzuhalten und auch beides zu liefern. Also Führung wird oftmals entweder als das eine oder als das andere verstanden, aber wenige, die ich kenne, und das ist ja das Schöne, dass ich durch meine Konfliktberatung im Landesfeuerwehrverband auch viel mit anderen Führungsrunden in Feuerwehren zusammenkomme. Viele von denen haben da auch ihre Herausforderungen, weil sie das eine oder das andere gut beherrschen, aber selten beides. Anspruchsvoll, herausfordernd, aber es macht Freude.
Ja, kann ich verstehen. Sehr schön. Ja, und neben deinen Feuerwehrdingen bist du auch noch beruflich unterwegs, so wie ich auch.
Und auch da glücklicherweise, toi toi toi, bin ich da noch gut beschäftigt und das, obwohl, wenn ich mich so umhöre, vielfach eben Stellen abgebaut werden, freiberuflich Tätige nicht mehr beauftragt werden. Und ja, das liegt an der Wirtschaftslage, die ja nun besser sein könnte. Und wenn wir Nachrichten hören oder schauen, dann sind die Nachrichten, die wir da bekommen, eigentlich immer negativer als das, was wir am Tag zuvor gehört haben. Wirtschaftskraft sinkt, die Inflation steigt und die Auswirkungen sehen wir. Also die Menschen haben weniger oder gar nichts mehr zu tun. Aber warum ist denn das so? Und ein Grund dafür ist, das mache ich halt aus, wenn ich eben auch in Firmen unterwegs bin, dass Firmen jetzt anfangen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also so gerade im IT-Bereich erlebe ich das, dass eben nicht mehr jede Projektidee verfolgt wird und aus jeder Idee wird nicht mehr ein Projekt, sondern die Verantwortlichen fragen sich, müssen wir das jetzt wirklich tun? Und oder müssen wir das jetzt wirklich tun und können wir das nicht auch später tun oder vielleicht auch gar nicht? Und das Spannende daran ist ja, das ist genau das, was wir ja immer als Coaches den Firmen empfohlen haben, zu sagen, naja, fokussiert euch mal. Also ne, genau das, was ich jetzt gerade bei der Feuerwehr mache, schreibt das mal in eine Liste, priorisiert das mal und tut erstmal die Dinge, die wichtig sind. So, und jetzt tun sie das. Nicht unbedingt, weil sie davon überzeugt sind, sondern weil ihnen die Wirtschaftslage gar keine andere Chance lässt. Der Lösung ist es ja egal, was das Problem war, hat Steve DeShazer mal so schön gesagt. Und so passiert das jetzt halt. Und wenn ich eben mich auf das Wesentliche konzentriere, brauche ich am Ende erstmal weniger Leute parallel, die dann daran arbeiten. Und das erklärt eben auch, warum weniger Menschen gerade von den Firmen beschäftigt oder angefragt werden.
Wie sind denn unsere modernen Arbeitswelten eigentlich unser Zentrum unseres Podcasts im Prinzip? Das hat sich jetzt auch geändert. Wir sind jetzt in Zeiten, in denen die allgemeine Wirtschaftslage irgendwie eine andere ist. Und wie wirkt sich das eben auf unsere moderne Arbeitswelt aus? Du hast jetzt schon gesagt, naja, bei uns hat es zumindest keinen aktuellen ökonomischen Impact, weil wir tatsächlich gerade Beauftragungen haben. Aber es schwingt ja etwas mit. Und das hast du ja auch schon so angesprochen. Wir kennen Kollegen, die ähnlich wie wir tätig waren und zum Teil auch sehr verzweifelt waren. Manche davon haben auch Stellen wieder gefunden, haben auch Aufträge wieder gefunden. Aber es ist schon ein Muster, was man jetzt auch beobachten kann. Ich glaube, das ist etwas, was ganz unabhängig, das können wir auch nochmal nachher vielleicht gleich beleuchten, auch unabhängig von dem Anstellungsverhältnis ein Thema ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass natürlich mit dem Eintritt in eine Selbstständigkeit und in eine freiberufliche Tätigkeit das Damoklesschwert, das aus einem Projekt nicht mehr weiter beauftragt zu werden, natürlich immer über einem schwebt. Also ich glaube, das ist so eine Grundannahme, die diese Art der Beschäftigung natürlich schon immer hatte. Aber ich glaube, gleichermaßen trifft es auch Menschen in dieser Angst, die auch in einer Festanstellung sind.
Und das berechtigterweise. Also ich habe auch gerade mit Menschen aus einem großen Konzern gesprochen, der eben auch Personal abbaut und in vielen dieser Gespräche kam dann irgendwann der Satz, naja, mal sehen, wie lange ich noch hier bin.
Ja.
So, und das war nicht ein selbstgewähltes Schicksal, von dem sie da sprachen, sondern ihnen drohte, oder zumindest fühlten sie sich so, dass ihnen die Entlassung drohte.
Genau.
So, und das waren Festangestellte.
Genau.
Also diese Sicherheit der Festanstellung, das ist seit vielen Jahren auch vorbei.
Ja, man kann das natürlich mit solchen, wie ich sagen würde, euphemistischen Begriffen wie Freiwilligenprogramme irgendwie auskleiden, die dann so daherkommen, als könnte man sich ganz freiwillig entscheiden, dass man einen Aufhebungsvertrag, ein Angebot eines Aufhebungsvertrages annimmt. Das ist dann auch immer ganz drollig. Letztlich ist es eine ökonomische Unsicherheit in einem Unternehmen, führt dazu, dass man sagt, naja, wo haben wir die größten Hebel an Kosten? Ob das jetzt eine gute Entscheidung ist, wirtschaftlich oder ökonomisch und produktentwicklungstechnisch, das lasse ich jetzt mal da angestellt. Aber zu sagen, naja, das ist ein hoher Kostenfaktor, an dem müssen wir drehen, ist, glaube ich, ein funktionierender. Ob das die Firma tatsächlich zum Besseren bringt, weiß ich nicht. Ich wollte auf das, was du vorhin gesagt hast, nochmal was sagen. Und zwar, mir ist dieses Muster schon auch mal in dieser klassischen agilen Beratungszeit, auch in diesen Hochphasen hier so Mitte der 2010er, sage ich jetzt mal, auch schon mal über den Weg gelaufen, dass ich in Unternehmen war. Und da konnte man diesen Unterschied so deutlich merken zwischen Unternehmen, die auch damals schon in einer Nische waren, die überhaupt nicht gut funktioniert hat und da schon sehr eng standen, die dann zum Beispiel sowas gesagt haben. Also ich kann mich an einen Geschäftsführer erinnern, der meinte so, naja, wenn wir jetzt hier mit dir, also es war ein Gespräch mit mir, wenn wir jetzt mit dir die Transformation machen, unsere Entwicklungsabteilung, die wollten halt etwas Agiles, Scrummiges, Large-Scale Scrum-mäßiges machen nach der Diskussion. Und dann kam schon dieser Satz so an der Kaffeemaschine. Ja, also das ist halt unsere letzte Chance, die wir haben.
Wow.
Es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt lässt der Druck gerade nach.
Nee. Ja, wenn es weiter nichts ist.
Ja, genau, ach ja, dann. ich glaube, die haben es auch gut hingekommen. Und ich bin jetzt nicht irgendwie so von mir überzeugt, dass ich sagen würde, das war wegen mir, sondern auch weil ich da war, hat es funktioniert oder es war einfach eine Korrelation, aber eine Kausalität. Also das wäre jetzt kühn, das zu behaupten. Aber die haben es hinbekommen, deswegen freut es mich für die total. Und in anderen Firmen, die auch damals gut dastanden, hast du ganz andere Argumentationsketten dann irgendwie gehabt, weil dieses Thema, ihr müsst das machen, um eure Märkte zu bedienen, hat nicht funktioniert. Weil die in der Situation war, wo sie gesagt haben, naja gut, also salopp gesagt, wir haben eh genug Geld, dann funktioniert dieses Narrativ nicht. Komischerweise habe ich aber auch Firmen erlebt, denen so mehr oder weniger das Wasser bis zum Hals steht, wo trotzdem das Narrativ nicht funktioniert für einen Change hin zu mehr Produktorientiertheit und Markt. Und also insofern kann man so in beiden Situationen, sowohl in der ökonomisch sicheren und unsicheren Seiten, unterschiedlichste Muster erkennen, in dem wie die Firmen darauf reagieren.
Am Ende liegt es an den Menschen oder an den Firmen und den Menschen, die dort arbeiten. Ne? Und Veränderung braucht einen Impuls oftmals ist eben Druck ein solcher Impuls. Aber nur weil der Druck da ist, heißt das noch lange nicht, dass Menschen den Schluss daraus ziehen, sich verändern zu müssen.
Genau.
Ja.
Und das beobachte ich jetzt momentan, weil du hast ja vorhin auch gesagt, naja, du beobachtest, dass sie sich auf die richtigen Dinge, dass sich Unternehmen heute stärker auf die richtigen Dinge konzentrieren.
Ob es die richtigen Dinge sind, ist ja nochmal eine Frage. Also sie konzentrieren sich auf weniger Dinge. Also das ist das, was ich beobachten kann.
Ja.
Und um zu beurteilen, ob es die richtigen Dinge sind, müsste ich jetzt da noch weiter einsteigen. Und es steht mir auch vielleicht, sondern es steht mir gar nicht zu beurteilen, ob es die richtigen Dinge sind. Das müssen sie schon selber wissen. Aber es wird halt einfach weniger gleichzeitig gemacht. Und das ist erstmal eine gute Sache.
Ja.
Auch wenn es halt dann zu Lasten unserer Auslastung geht.
Definitiv. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass es schon durchaus, du sagst, okay, ich maß mir nicht an zu sagen, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber ich glaube, es gibt Indikatoren, die ich beim Beobachten feststelle, die mich dazu bringen, dieses Urteil zu treffen. Und nicht, weil ich die fachliche Expertise hätte, dass ich in dem Unternehmen, wo ich jetzt gerade bin, weiß, wie deren Produktlandschaft gut funktioniert. Von der Betrachtungsweise sehe ich das gar nicht. Aber ich sehe Indikatoren, die mich dazu bringen zu glauben, ich glaube nicht, dass er in die richtige Richtung geht. Oder wenn, dann nur durch Zufall. Warum? Weil ich nämlich nicht sehe, dass sie mit ihrer Kundschaft und mit ihren Märkten in eine Interaktion treten.
Ja.
Und dann würde ich schon durchaus sagen, ich glaube nicht, dass ihr euch auf die richtigen Dinge konzentriert, einfach weil ich nicht glaube, dass der Blindschuss, den ihr macht, aufgrund der Unkenntnis immer ein Volltreffer ist.
Du kannst Glück haben, ja.
Genau, das sind wir bei Glück, aber nicht in der Analyse, mein Marktsegment braucht XYZ und deswegen entscheide ich mich dafür oder habe die Hypothese, dass sie das brauchen und validiere die am besten noch. Und das sehe ich in manchen Unternehmen eben nicht und komme dann tatsächlich zu dem Punkt, dass ich glaube, dass sie nicht die richtigen Dinge bauen. Und dann muss ich noch nicht mal wissen, wie ein Turnschuh hergestellt wird, weil diese Firma jetzt nun mal Sportschuhe herstellt. Also die Expertise brauche ich dazu nicht. Auch nicht zu wissen, wie der Markt von Turnschuhen funktioniert, um dieses Muster zu beobachten und dann zu sagen, ich habe eine sehr starke Hypothese, dass ihr nicht das baut, was euer Markt haben will. Also das maße ich mir durchaus zu.
Das ist ja auch deine Expertise, ne? Zu schauen, wie Arbeitssysteme in hochdynamischen Märkten funktionieren und sie funktionieren eben als Regelkreise.
Genau.
Das können wir, bin ich mir sicher, so festhalten, dass das wahrscheinlich sogar die einzige Art und Weise ist, wie man eben in solchen Märkten überleben kann und schnell genug sein kann.
Ja.
Und ja, das können wir qua Expertise, die wir da haben, auch beobachten, feststellen, ohne, wie du sagst, mit der eigentlichen Materie uns auszukennen.
Mhm.
Ich habe noch was festgestellt bei solchen Unternehmen, also nicht nur, dass sie eben sich auf das Wesentliche oder das vermeintlich Wesentliche konzentrieren, sondern dass sie zunehmend auch die Frage nach der Wirksamkeit von Rollen und Funktionen stellen. Und ganz besonders fällt mir das auf, dass die Scrum Masterinnen und Scrum Master oder ähnlich geartete Rollen, die halt die Zusammenarbeit in Teams in ihrer Verantwortlichkeit haben, dass die auf dem Prüfstand stehen.
Ja, klar. Ich meine, um es jetzt mal im Lean-Management auszudrücken, also ich nehme uns jetzt mal in diese Gruppe dieser Menschen mit rein, als Coaches, Team-Coaches, Organisationscoaches, wo ich dann, wenn ich jetzt den Lean-Gedanken hätte, wir sind Waste in dieser Rolle. Wir sind also im Sinne von nicht wertherstellende Tätigkeiten. So, also Wert im Sinne von Produktionswert am Kunden. So, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich meine, man kann sich da vielleicht sogar angefasst fühlen und sagen, was, wieso, ich habe doch einen Wert und so. Ne? Also so meine ich es nicht, sondern wirklich nüchtern, wir führen nichts zur Produktivität dieses Unternehmens unmittelbar bei. Und dass dann die Frage kommen kann, also da wollte ich einen Bogen machen, ne? Also wenn du sagst, naja, das ist ja nicht so, und dann kann ich sagen, ja, das stimmt, das ist völlig zu Recht, ja. Ich würde nur nicht sagen, dass wir unnütz sind. Das wäre jetzt eine nicht zulässige Abkürzung. Ich glaube auch nicht, dass Management unnütz ist. Auch wenn ich im Lean-Gedanken sagen würde, das wäre Muda. Ja, korrekt. Aber dass man dann die Frage stellt, brauchen wir die? Ich glaube, die kann man verstehen. Also ich kann die verstehen.
Aber jetzt, wo du es gerade sagtest, ich habe genau zu dem Thema neulich einen Vortrag gehalten. Ich beobachte, dass in Unternehmen die Scrum Masterinnen und Scrum Master auf ihre Wirksamkeit hin befragt werden. Mit Führungskräften passiert das in der Regel nicht.
Ja.
Obwohl beide Rollen oder Funktionen am Ende eine Führungsaufgabe haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Die einen lateral, die anderen halt in der Hierarchie oder wie auch immer die Führung dort gestaltet ist. Ja. Das macht die Frage nach der Wirksamkeit nicht obsolet. Also ich finde die Frage grundsätzlich gut, würde sie aber eben ausweiten auch auf andere Bereiche.
Ja.
Und die Antwort ist nur leider nicht so einfach. Auch das habe ich in meinem Vortrag mal dann ausgearbeitet, weil wir eben ganz viel uns mit Themen beschäftigen, die schwer messbar sind. Und wir beschäftigen uns mit Themen, die der Vertraulichkeit unterliegen und deswegen vielleicht gemessen werden können. Aber das Messergebnis zu veröffentlichen, würde diese Vertraulichkeit tatsächlich zerstören. Ja. Also wenn ich mitarbeitenden Gespräche oder sagen wir mal Konfliktgespräche führe, dann werde ich darüber keine Statistik führen. Oder gar noch irgendwie sagen, ich habe heute mit Person X und morgen mit Person Y gesprochen und dann summiert sich das im Monat auf 10 Konfliktgespräche und damit bin ich wirksam. Könnte schwierig sein.
Oder Herr Meier hat sich 20% verbessert.
Ja, genau.
Und Frau Müller irgendwie dafür 40%.
Genau. Und als Team funktionieren wir jetzt 27,3% besser. Im Vergleich zu unserem Nachbarteam.
Ja, genau. Ja, auch sehr schön.
Nicht wahr? Und so gesehen sind diese Fragen gut. Die Antworten sind schwierig. Und dann ist ja die nächste Frage, naja, wenn diese Rolleninhaberinnen oder Rolleninhaber nicht wirksam sind oder nicht so wirksam, wie sich Menschen das vorgestellt haben, woran liegt denn das? Und auch da gibt es viele gute Gründe. Und das beginnt oftmals eben mit einem unklaren Erwartungsmanagement. Also ich habe das mehrfach erlebt, dass Menschen in die Rolle Scrum Masterin, Scrum Master gesteckt wurden, um das auch mal in diesem Begriff zu verwenden.
Ja.
Also herzlichen Glückwunsch, du darfst das jetzt machen. Und die haben vorher irgendwas gemacht, waren Entwicklerinnen, Entwickler oder kommen aus einem ganz anderen Pfad da rein und stellten plötzlich fest, hier ist ja die Anforderung an dieses Jobprofil ein ganz anderes. Ich muss organisieren, moderieren, ich muss vielleicht bei Konflikten unterstützen, dass die gut bearbeitet werden können. Ich muss mich um die Weiterentwicklung von Individuen und ganzen Teams kümmern, also Teamentwicklung betreiben. Und das habe ich alles nicht gelernt. Und jetzt stehe ich da, wurde irgendwie per Handschlag in diese Rolle gebracht und soll das jetzt auf einmal alles leisten. Und finde es auch ganz spannend vielleicht. Und deswegen sage ich mal besser nicht, dass ich da überfordert bin. Und das kommt natürlich im Laufe der Zeit dann raus.
Ja, logisch.
Und dann stellt sich irgendwann diese Frage der Wirksamkeit und das Team sagt so, naja gut, mit der Wirksamkeit dieser Person ist es auch so bedingt, naja, sie schadet nicht. Ist das Beste, was wir über sie sagen können.
Ja.
Und dann passiert der Denkfehler, dann wird es nämlich der Rolle angelastet und nicht dem der mangelnden Ausbildung dieser Person.
Genau. Also entweder der Rolle, das wäre die eine Geschichte, dann geht es schon so ein bisschen ins Verallgemeinern, oder der Person in dieser Rolle, die sehr stark verkürzt einfach nicht in der Lage ist, diesen Job zu tun, weil sie so ist, wie sie ist, aber nicht, weil sie eben keine dementsprechende Befähigung bekommen hat. Das ist ungefähr so, als würde ich jemanden, der bei uns irgendwie im Facility Management ist, jetzt als nächstes mit elektrotechnischen, qualitativ anspruchsvollen Aufgaben betrauen und irgendwie, nachdem er dann das erste Mal irgendwie eine falsche Differentialgleichung gerechnet hat, irgendwie sagen soll, naja, der taugt ja eh nichts. Und der nächste Schritt wäre, und da habe ich jetzt tatsächlich ein sehr positives Beispiel gerade in dem System, wo ich gerade arbeiten darf. Also ich habe insofern leider Gottes auch Menschen, die in diese Rolle quasi so per Handauflegen reingehievt wurden. Aber ich habe die Möglichkeit, durch ein sehr eng betreutes Mentoring-Programm und Ausbildungsprogramm denen zu helfen, in diese Rolle reinzuwachsen. Und das sehe ich auch nicht häufig. Also wo man dann wenigstens die Chance hat zu sagen, ich mache Training on the Job, was auch schon schwierig ist, weil ich natürlich nicht mit diesem Bund an Erfahrung reingehen kann und kann dann diese Rolle irgendwie füllen, wie wahrscheinlich der Wunsch wäre. Aber dass ich zumindest sagen kann, ich habe die Chance irgendwie in diesem Tun dann auch zu wachsen. Ich habe jemanden an meiner Seite, der das schon seit vielen Jahren macht, der mich sieht im Tun, in den Modellen irgendwie auch ein bisschen weiter nach vorne bringen kann, Diskussionen führt. Und das finde ich eigentlich ganz toll.
Das ist super. Also was mir dazu einfällt, ist, das sind alles so Dinge, die in dem Scarf-Modell deutlich sichtbar werden. Also was du da beschreibst, ist, dass du Menschen auch zu kooperativen Wesen entwickelst.
Ich hoffe, dass mir das gelingt, aber so. das wäre mein Wunschbild. Ja.
Und ich habe nämlich auch festgestellt, dass diese Angst, die jetzt in den Firmen oder auch in unserer Gesellschaft sich breit macht, dass eine Folge davon ist, dass die Kooperationsbereitschaft sinkt.
Ja.
Auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also das fängt damit an, dass wir Freiberufler vielleicht dann doch eher den nächsten Angebot und Job erstmal für uns nehmen und auch wenn vielleicht jemand anderes besser passen würde, dann sage ich, dann mache ich das halt mal.
Ja, klar.
Ja. Und führt auch dazu, dass ich auch in der Gesellschaft wahrnehme, dass sich einfach wesentlich weniger gegenseitig geholfen wird, dass ich eher die Dienste anderer in Anspruch nehme, als meine Möglichkeiten in den Dienst der guten Sache zu stellen. Und das Scarf-Modell von David Rock, was er 2009 in seinem Buch Your Brain at Work vorgestellt hat, das basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und benennt die Aspekte, die für Kooperation relevant sind. Und sowas wie Verbundenheit, Zugehörigkeit oder auch eine Selbstbestimmtheit, die ich eben fördern kann dadurch, dass ich Menschen in Teams arbeiten lasse, in Unterstützung in Form von Mentoring an die Hand gebe. Das geht halt alles genau in diese Richtung. Und vielleicht ist das ja auch etwas, wenn wir da weiter reingehen, was uns aus dieser Angst ein Stück weit herausführen kann, indem wir die Dinge stärken, die uns als Gruppe, als Gesellschaft, als Team dann auch stärker machen.
Kann ich tatsächlich an einem Beispiel, wo ich jetzt länger jetzt gerade drin bin, in einem Konstrukt beobachten, dass sich der Ton verändert hat. Hm. Also das ist das ganz Offensichtlichste. Und dieses System begleite ich jetzt wirklich schon ein paar Jahre. Und ich würde sagen, in diesen Jahren hat sich was verändert. Hm. Und gerade hinsichtlich Umgang miteinander, ne, man sagt ja so schön, reden wir miteinander oder übereinander, solche Muster, gucke ich, dass ich, also so diese ganze Batterie von ich sag's mal, schlechten Verhaltensmustern, also sowas wie Information Hiding oder gucken, dass man sich so seinen Claim absteckt, damit man, und das ist individuell ja alles verständlich. Das heißt, ich schaue, dass ich der Spezialist im Thema XY bleibe, damit nicht jemand anders dieses Feld irgendwie mit übernehmen kann. Deswegen mache ich auch Information Hiding, damit ich der Einzige bleibe, der irgendwie das weiß, weil ich damit sozusagen meinen Arbeitsplatz sichere. Ne? Und wie gesagt, wie rede ich über Dinge, wie transparent bin ich über mein Tun und so weiter. Also es sind alles so Dinge, die ich durchaus beobachte in den Kontexten, wo ich gerade drin stecke, die sich über die letzten Jahre verändert haben.
Ich könnte ja auch meinen Arbeitsplatz dadurch sichern, dass ich eben mit anderen in Kooperation gehe und wir als Team unschlagbar werden.
Genau.
So, aber das ist für viele undenkbar. Und dann brauche ich jetzt wieder Rollen und Menschen wie uns, die diese Optionen eröffnen.
Ist allerdings nicht einfacher geworden, würde ich behaupten. Also wenn eine Grundangst, sagen wir mal, da ist, ich meine, ihr habt ja in eurem Buch ja auch als eins eurer zentralen Modelle ist ja die psychologische Sicherheit, wo die anderen vier Themenfelder ja drauf aufbauen. Und wenn ich sage, naja, wenn ich natürlich in einer ökonomischen Situation in einem System arbeite, das nicht gut ist, dann entzieht es natürlich diesem Phänomen der psychologischen Sicherheit den Nährboden. Weil wenn ich, ne, ein ehemaliger Geschäftsführer von mir hat eben gesagt, let's keep the money from the table. Das war natürlich noch eine andere Zeit, aber da war die Diskussion, hey, lass uns gucken, dass wir irgendwie nicht mehr übers Geld reden, also dass jeder sozusagen zufrieden ist mit dem, was er bekommt, dass wir nicht mehr über solche Dinge wie über Geld reden müssen, weil dann können wir sinnvollere Gespräche führen. So, wenn ich das jetzt aber invertiere, und das beobachte ich jetzt bei manchen Firmen, wenn the money permanent auf dem Table eben ist, dann produziert das natürlich Ängste, Unsicherheit und natürlich genau diese Certainty, die nicht da ist, den Status, der nicht irgendwie da ist, weil ich den permanent natürlich auch in Frage gestellt sehe.
Ja, aber da kann ich durchaus was dran tun. Also ich kann ja in der Unsicherheit auch Sicherheit schaffen. Ein ganz einfaches Beispiel, ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben diese in der Feuerwehr jetzt diese drei Fokusthemen. Und wir machen das alles ehrenamtlich. Das heißt, da geht es jetzt auch nicht immer in 2 Wochen Rhythmen signifikant voran. Trotzdem schreiben wir in jedem Newsletter zu diesen 3 Themen den Status. Und da steht dann halt auch mal drin, wir sind da noch nicht weitergekommen.
Okay.
So. Das gibt den Menschen die Sicherheit, aha, sie haben das Thema immer noch im Auge und sie gucken da auch regelmäßig drauf und es ist halt jetzt mal nicht vorangegangen. Okay, damit kann ich dann vielleicht besser leben, als wenn ich gar nichts höre und dadurch eben eine Unsicherheit mangels Transparenz schüre, ob ich das will oder nicht.
Vor allem, ich muss ja dann vielleicht noch nachfragen, ne? Wie ist denn das Thema? Also ich muss erstmal irgendwie einen Pull machen und dann am besten noch so eine Reaktion, so, da muss ich mal gucken, so hier unten in der Schublade. Ja, klar. Das,
also Sicherheit ist ja nichts Absolutes, sondern das ist ja auch ein graduelles Thema und wenn ich versuche, die bestmögliche Sicherheit herzustellen, dann kann es mir gelingen, ein Stück weit diese Angst auch zu nehmen. Sie wird nicht komplett weggehen, aber ich kann sie so klein wie möglich machen. Genauso beim Status. Jemanden zu sagen, was ich an ihr oder an ihm schätze, kostet mich ja nichts. Und es gibt in der Regel immer Dinge, die ich an anderen schätze. Und wenn ich das mir hervorhebe und eben nicht immer nur dann auf meine Menschen zugehe, wenn mir etwas missfällt, dann stärkt das eben auch eine positive Grundhaltung. Bei den einzelnen Menschen, aber auch im Team vielleicht.
Ja.
Aber das ist ja etwas, was gerade in unserem Kulturkreis auch nicht so richtig gut verankert ist. Das Loben.
Nee.
Und positives Feedback geben.
Als Schwabe irgendwie ist das nicht unbedingt mein Naturell. Natürlich.
Ja. Genau, ein anderer Punkt aus dem SCARF-Modell ist ja, das A ist ja, das steht für Autonomie. Und das beobachte ich auch in der letzten Zeit, dass in den Führungsetagen die Angst steigt, dass die Mitarbeitenden was falsch machen könnten. Und die Folge davon ist Mikromanagement. Also ich gucke halt immer genau rein, was die jetzt genau tun. Und das ist unglaublich zeitaufwendig. Und die Zeit sollte ich eigentlich darauf verwenden, andere Dinge zu tun. Also eher strategisch zu überlegen, was denn, wohin der Markt sich vielleicht entwickeln wird und da entsprechende Regelkreise aufzusetzen. Aber stattdessen gucke ich haarklein, wer wie was macht und ob das nach meiner Meinung richtig und gut ist.
Und das führt ja im Systemischen jetzt gesehen, also diese gesamte Organisationen dann natürlich zu wahnsinnig viel Reibungsverlusten.
Ja.
Weil das ist ja auch, vorher hatten wir den Begriff des Lean Management, das ist ja wirklich auch Waste. Das ist nichts, was der Produktivität dieser Organisation hilft, sondern hält sie in der Regel ja auch noch aus. Und das gerade in der Situation, in der es uns ökonomisch nicht gut geht, verstärkt ja eigentlich diese Geschichte noch. Also deswegen mehr Vertrauen auch in die Mitarbeiter zu haben, dass sie das tun.
Dann habe ich aber auch was anderes erlebt. Also Vertrauen ist gut. Ich habe es aber auch erlebt, dass ich, als ich dann mal hinguckte, feststellte, da fehlt tatsächlich Wissen und Erfahrung bei einzelnen Personen.
Ja.
Das heißt, da ist das Versäumnis aber nicht bei der Person, sondern im System, was es halt nicht geschafft hat, diese Person für die Rollen, die sie da inne hatte, entsprechend zu befähigen. So, das heißt, die Fehler, die wurden weit früher gemacht und die fallen halt jetzt, wo wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind und wo es wirklich darauf ankommt, dass alle alles geben oder mehr als vorher, da fällt es halt wirklich auf, wenn einige gar nicht in der Lage sind, alles zu geben.
Genau.
Und dann sind wir bei dem Thema, wir messen die Wirksamkeit, ne? Also,
genau, eben.
Ja.
Und dann wird sozusagen die Symptomerkennung irgendwie zur Ursacheninterpretation.
Ja.
Also sprich, es liegt dann daran, dass Frau Schusolunski irgendwie nicht gut ausgebildet ist und jetzt das Problem ist und nicht, dass die mangelnde Ausbildung ein systemisches Problem ist, was die Dame nicht in die Lage gebracht hat, ihren Job gut zu machen.
Um beim SCARF-Modell zu bleiben, R-Relatedness, also die Verbundenheit, die geht verloren. Also Kooperationsbereitschaft ist für mich eben dann mehr gegeben, wenn ich mich mit anderen Menschen verbunden fühle, wenn ich mich persönlich mit ihnen verbunden fühle. Und das erlebe ich auch in vielen Unternehmen, die, also ich will es noch nicht mal an dem virtuellen Arbeiten festmachen, sondern eigentlich an einem entkoppelten Arbeiten. Also wenn die Arbeit so verteilt ist, dass jede und jeder irgendwie ein kleines Häppchen abbekommt und für sich im stillen Kämmerlein tun kann, dann ist die Verbundenheit gar nicht da. Oder auch wenn ich im Auftrage eines Kunden tätig werde, also als Unternehmen, also ein Dienstleistungsunternehmen für Kunden arbeite und ich kenne diese Kunden aber gar nicht. Also ich weiß gar nicht, für wen ich da arbeite.
Ja.
Dann ist es leicht, wenn irgendwas schief läuft, die Schuld immer auf die anderen zu schieben. Die Kunden oder die anderen Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Und wenn ich die aber einmal persönlich kennengelernt habe und weiß, wie die ticken, dann kann ich auch deren Verhaltensweisen besser einschätzen und es fällt mir deutlich schwerer, mit dem Finger auf andere zu zeigen, also virtuell, weil da eben dann ein Mensch dahinter steckt.
Ich glaube auch tatsächlich nicht mehr. Ich habe das nämlich früher auch ein bisschen so vertreten, die These irgendwie, dass gerade auch in dieser Corona-Zeit und also wenn Menschen nicht so nah beieinander sind oder nicht so viel miteinander arbeiten, dass das unbedingt ein Treiber ist. Das muss nicht so sein. Also ich hatte eine Zeit lang ein Team, also mehrere Teams begleitet und die sich ganz unterschiedlich, obwohl im gleichen System, in der gleichen Organisation, gänzlich anders verhalten haben. Mhm. Und das eine Team, wo man sogar, wenn man jetzt mal einen sehr engen Begriff von Team-Definition mal annehmen würde, vielleicht sogar zu dem Punkt käme, die vielleicht sogar noch nicht mal als Team zu bezeichnen, weil jeder sehr disjunkt von dem anderen irgendwie an Dingen irgendwie gearbeitet haben, die aber dennoch es hinbekommen haben, unheimlich verbindlich und related zueinander irgendwie zu sein und sich, obwohl sie sich, die haben jetzt keine, zum Beispiel keine Dailies gemacht, wo sie jeden Tag Kontaktpunkte hatten. Ihre Arbeit brauchte das auch gar nicht. Die haben sich maximal einmal die Woche irgendwie miteinander getroffen. Aber wo du gemerkt hast, die denken füreinander mit. Also mit denen hatte ich zum Beispiel in der Retrospektive vor längerer Zeit auch mal so Fragen im Kreis rumgemacht. Was glaubst du, was deine Kollegin, dein Kollege in den letzten so und so vier Wochen, also die haben zum Beispiel auch keine 2-Wochen-Iteration, die wir da behandelt haben, für eine große Herausforderung gehabt? Oder was war ihr größter Erfolg? Wo hatten sie Schwierigkeiten oder sowas? Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, die würden gar nicht so eng zusammenarbeiten. Mhm. Ja, aber ziemlich treffsicher irgendwie die Situation der anderen Person gut beschreiben konnten.
Ja.
Und das fand ich ein ziemliches Phänomen bei einer Gruppe, die so wenig eigentlich miteinander arbeitet, die es aber dennoch schafft, irgendwie mitzubekommen, an was die Leute arbeiten und was sie für Schmerzen und für Erfolge und Situationen haben. Also daran teilnehmen, in die genau diese Relatedness hinzubekommen, weil sie sich dennoch zueinander hingezogen gefühlt haben und gesagt haben, mir ist es wichtig, irgendwie, was das für eine Gruppe ist und mit denen ich arbeite. Und gleichzeitig andere Teams in der gleichen Organisation, die sich viel häufiger sehen, die eigentlich wirklich direkt an einem Produkt arbeiten, also arbeiten und besser miteinander arbeiten müssten, bei denen das überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und diese beiden Welten irgendwie so unmittelbar nebeneinander erleben zu können, also das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Dabei hängt es halt wie so oft an den Menschen. Und wenn da eine intrinsische Motivation da ist, sich miteinander auszutauschen, dann funktioniert das auch über Grenzen, Zeitzonen und Sprachen hinweg.
Ja.
Und das ist faszinierend zu sehen und es lässt sich eben auch fördern durch Fragen, Übungen, Spiele. Ich habe bei einem Team, haben wir ein Social Weekly, wo wir einfach am Montag uns darüber austauschen, was wir denn so am Wochenende gemacht haben. Das ist immer sehr unterhaltsam, wie unterschiedlich die Wochenendplanung der verschiedenen Menschen sind. Und dadurch erfahre ich eben eine ganze Menge. Und ne, das führt wieder zur Verbundenheit und da eben auch dazu, dass ich besser in der Lage bin, die anderen einzuschätzen in ihrem Verhalten und ihren Aussagen. Gut, einen Buchstaben haben wir noch in unserem SCARF-Modell, nämlich die Fairness. Fairer Austausch zwischen Personen, das ist für mich etwas, was jetzt nicht zwingend in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ein Problem ist, sondern ich sehe das eher als, ist da oder ist nicht da. Also ne, dieses, ob ich Einzelne bevorzuge, also Nasenfaktor versus klare Anerkennung von Kompetenzen, das sind für mich Grundregeln eines guten Miteinanders. Da, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe da jetzt aktuell in der Situation, die wir haben, keine Verschärfung dieses Fairness-Aspekts.
Anders formuliert, es könnte vielleicht in der Situation dazu führen, dass man mehr Relatedness hinbekommt, wenn man sehr offensichtlich fair miteinander umgeht. Also ich mache ein Gegenbeispiel, aber das ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, kein Thema von Zeit oder Zeitgeist oder wirtschaftlicher Lage. Also wenn ich jetzt mal dieses, wir als VW-Vorstand irgendwie deklarieren, irgendwie diesen Konzern irgendwie als super erfolgreich und ziehen uns nochmal 60 Millionen irgendwie pro Vorstand irgendwie ab, um dann irgendwie 3 Wochen später irgendwie das runterzubeten, um dann irgendwie 50.000 Leute rauszuschmeißen. Das ist, glaube ich, eine Art von Wahrnehmung, die jetzt mit Fairness wenig zu tun hat. Ich glaube nur nicht, so schlimm ich dieses Signal finde, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ausschließlich in der jetzigen Zeit passiert, sondern das wäre in einer guten Zeit irgendwie bei einem so großen Konzern bestimmt im gleichen Muster abgelaufen. Also ich glaube, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Kennzeichen dafür nehmen, das passiert jetzt, weil es uns gerade so schlecht geht.
Und das Krasse ist ja, dass dieses Beispiel nicht nur gegen die Fairness geht. Also da hast du ja fast das gesamte SCARF-Modell drin. Also ja, ne, du hast einen Status dieser Person, der sie über andere erhebt.
Ja.
Mit diesem Verhalten schürst du eigentlich Unsicherheit, weil ich werde rausgeworfen, während die anderen sich die Taschen vollstopfen. So könnte man das ja überspitzt formulieren.
Genau.
Die Verbundenheit geht verloren, weil da offensichtlich eine Unverbundenheit zwischen zwei Bereichen im selben Unternehmen herrscht. Und Fairness, genau, das darüber kamen wir dahin. Also da ist ja fast die gesamte Klaviatur vom SCARF-Modell einmal durchzuspielen.
Im Negativen. So.
Ja, also dieses Modell, ich kann das uneingeschränkt empfehlen, wenn es darum geht, tatsächlich in meinem eigenen Unternehmen zu gucken, was können wir tun, um in dieser Unsicherheit, die wir haben, möglichst viel Sicherheit herzustellen. Und wir sind gespannt auf Rückmeldungen von den Menschen, die uns hören, ob sie damit Erfahrungen gesammelt haben oder zukünftig Erfahrungen sammeln werden. Und wie immer freuen wir uns ja über Feedback.
Ja, definitiv. Also vor allem, weil du das gerade so gesagt hast, wichtig, die Erfahrung dabei zu sammeln. Ich habe beobachtet in einigen Kontexten, wo ich Führungskräftetrainings gemacht habe, wo ich über das Thema auch gestolpert bin, und dann waren dann so Reaktionen, wo so, oh, das Kaufmodell kennen wir ja schon alles.
Ja.
Wo ich gemeint habe, ist so super, dann kann ich mir schon sparen, irgendwie das zu erklären. Könntet ihr das den Kollegen und Kolleginnen, die es nicht kennen, erklären, dann halte ich mich irgendwie kurz zurück. Ich muss ja jetzt nicht. Aber was mir viel wichtiger ist, dass wir in einen Austausch heute in diesem Workshop kommen. Was macht es mit euch als Führungskräfte? Wie sind eure Erfahrungen dabei? Und nicht habe ich eine Theorie, wie in dem Fall irgendwie das SCARF-Modell, irgendwie in meiner Bucketlist irgendwie abgehakt, irgendwie, dass ich die mal gehört habe irgendwie und auswendig kann, sondern was macht es mit deiner Führungstätigkeit? Wo haderst du vielleicht auch damit? Mhm. Mit welchem Thema kannst du überhaupt nichts anfangen, weil du es für total dämlich findest? Und lass uns doch mal hier in einen Austausch gehen. Und das fand ich immer sehr interessant. Da hat man sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, wo man sagt, ach nee, also beschäftigen möchte ich mich. Ich möchte nur irgendwie auswendig lernen und irgendwie so einen TÜV-Stempel gemacht haben. Oh, SCARF-zertifizierter Führungskraft. Zack, danke, tschüss. Und jetzt mache ich weiter wie vorhin. Und die anderen, die dann sagen, hey, das ist ein super tolles, lass uns da mal reingehen. Wie geht's denn dir damit? Also ganz unterschiedliche Erfahrungen gehabt mit solchen Sachen.
Hm.
Und da bin ich auch gespannt. Vielleicht kommt ja irgendwie so, größer Humbug, habe ich gemacht, funktioniert vorne und hinten nicht. Würde ich mich riesig drüber freuen.
Ja, und ich freue mich gerade, wie Bolle, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben, uns auszutauschen über ein Thema. Und das Einzige, was jetzt noch zur Abrundung für mich fehlt, ist ein Zitat des Monats.
Ah, genau. Dann schieß doch mal los, Holger.
Du hast ja so ein schönes...
Ja, ich dachte, ich wollte jetzt einfach den Ball hinspielen.
Genau, das hast du ja von einem Dr. Gunter Schmidt irgendwie gehört.
Genau, der ist ja Leiter am Mai... HAI heißt das Ganze, glaube ich, in der Abkürzung. Das ist Milton Erickson Institut in Hamburg. Hamburg sage ich schon, in Heidelberg.
Mai HAI. Klingt wie ein guter Cocktail.
Ja, genau. Nicht der Mai. Genau, also dieses Zitat von Gunter Schmidt, das ja auch immer in schwäbisch-badischem Idiom irgendwie dann so von sich gibt. Also wer den mal hören kann, der hat schon einen sehr lustigen Singsang. Der beschäftigt sich auch sehr viel so mit Ängsten, mit Paranoia-Forschung im Rahmen der Hypnosystemik. Und wie er selber sagt, sagt ja gerne, wer Angst hat, hat Zukunft. Was erstmal so sehr lustig daherkommt.
Ja.
Die Idee ist natürlich, man kann vor nichts Angst haben, seiner Meinung nach, und die würde ich sogar fast teilen, was zurück ist, zurückgelegen ist. Also ich kann nicht Angst haben, dass ich gestern eine Ameise gezwickt hat. Ich kann die Angst haben nach vorne. Und das ist so, genau. Also wer Ängste hat, hat sozusagen eine Zukunft, weil die Ängste sind immer über etwas, was nicht im Hier und im Gestern, sondern immer im Morgen stattfindet. Und deswegen hat jemand, der Ängste hat, immer eine Zukunft. Und das ist doch ein tröstlicher Gedanke.
Tatsächlich, ja.
Und ich habe auch noch einen tröstlichen Gedanken. Wir haben auch ein paar Podcast-Folgen ja auch noch in petto. Ich kann ja auch schon ein bisschen spoilern. Wir haben noch von unserer Veranstaltung aus Bochum einige Originaltöne. Die würden wir euch ganz gerne noch zur Verfügung stellen und natürlich dann auch dementsprechend kommentieren. Und das Zweite wird aus einem ganz anderen Metier sein, was moderne Arbeitswelt angeht. Kommt hier, ich spoilere mal nur so weit, irgendwie ist es etwas hier aus der Pfalz und hat mit Dingen hier in der Pfalz was zu tun. Bin mal gespannt.
Saumagen.
Der gemeine Saumagenproduzent. Wir haben es irgendwie mit dem Koch von unserem Altkanzler Helmut Kohl zu tun. Nein, das nicht. Geht in eine andere Richtung.
Wir lassen uns überraschen.
Schön. Holger, ich wünsche dir eine schöne weitere Woche.
Danke gleichfalls. Und euch da draußen, hoffentlich hattet ihr Spaß beim Hören. Bis dann.
Tschüss. Ciao.